Hallo Johann.
Ja, hallo Johann, grüß dich.
Hallo, ich möchte dir ein paar Fragen stellen für jetzt TV und freue mich total, dass das jetzt hier passieren kann. Und meine erste Frage ist, was ist für dich das Leben an sich?
Also in erster Linie oder hauptsächlich das, was man direkt spüren und fühlen kann. Das ist für mich am ausschlaggebendsten. Was man im Körper spüren kann, was für Gefühle da sind. Das ist für mich die Hauptsache, wenn du nach dem Leben fragst.
Nun weiß ich von dir ja, dass du bei Christian Meyer warst und da ist es ja, glaube ich, so, wenn die Gefühle ausklingen, dass dann was da überbleibt. Kannst du da was zu sagen? Hast du das auch so erfahren?
Ja, und es ist nicht nur so, dass da was überbleibt, sondern dass was ganz Neues entdeckt wird, was vorher gar nicht bemerkt wurde, solange man die Gefühle nicht vollständig hochkommen lassen kann. Sich entfalten lassen kann und auch wieder ausklingen lassen kann, ohne danach sofort wieder entweder in die nächsten Emotionen sich hineinzubewegen oder in die nächsten Vorstellungen über das Leben, wie es weitergeht, wie es war, sondern diesen Halt in diesem gesamten psychischen und emotionalen Gebilde sozusagen, den Halt, wenn man den hergibt. Also der löst sich auf, nachdem man ein Gefühl wirklich vollständig gefühlt hat und es ausklingt dann und man dabei bleibt sozusagen mit der Aufmerksamkeit und nicht wieder zurückgeht, dann löst sich dieser Halt in diesem ganzen Konglomerat auf. Und erstmal kann das sein wie ein Abgrund oder wie eine Leere oder wie ein Nichts. Und dann merkt man aber, dass da was ganz anderes dahinter ist, was einem vorher gar nicht klar war.
Was ist dahinter?
Das ist auch jedes Mal ein bisschen anders. Also in jedem Prozess oder jedem Gefühl, was gefühlt wird und ausklingt, kann es auch natürlich immer wieder eine andere Erfahrung sein. Aber vor allem ist dahinter diese Unbegreifbarkeit. Dieses, wonach man gar nicht, im Prinzip auch gar nicht Ausschau halten kann. Das ist ungreifbar. Im Gegensatz zu allem anderen, was man kennt. Also der Tisch, der Körper, die Gefühle, die Emotionen, die Gedanken, das Leben, was du ja gefragt hast, was das Leben ist. Und das, was dahinter ist, das ist sozusagen was ganz anderes. Obwohl es auch dasselbe ist letztlich dann wieder. Aber da erscheint was, da taucht was auf, da macht sich was Raum, was vorher gar nicht da war, was man so nicht kannte.
Also ist das dann die Aussage von Meister Eckhart, also dieses Durchbrechen in den göttlichen Grund, ist das da damit gemeint? Und
ja.
Würdest du das dann auch so sagen, dass, naja, dass du eins bist mit Gott oder mit dem?
Ja, das ist, was ich immer nenne. Ich habe ja diese mehreren Stufen sozusagen. Das, was du jetzt sagst, das ist quasi für mich dann die erste größere, die erste große Erleuchtung sozusagen. Gottes Erleuchtung. Das wahre Sein, nennt es manche auch.
Hast du dich näher mit der christlichen Mystik beschäftigt oder überhaupt mit irgendeiner Tradition?
Also ich habe viel Zen-Buddhismus gelesen früher, als ich jugendlich war. Und aus der christlichen Mystik kenne ich jetzt nur so, das kenne ich nur abrisshaft von Christian Meyer quasi. Ja, da habe ich mich nicht selber noch damit konkret auseinandergesetzt.
Christian Meyer unterscheidet ja so Übungen. Also ja. Ich glaube Übung, einmal Übung und Übung zum Geschehen lassen. Praktizierst du noch so Übung zum Geschehen lassen oder ist das bei dir komplett vorbei?
Nee, das ist keine Frage, nee. Weil das irgendwann mit den Jahren wird es so, dass das einfach ganz von alleine geht, dass die Aufmerksamkeit sozusagen nicht mehr, irgendwann wird es so stabil, dass die Aufmerksamkeit einfach in den Gefühlen bleibt, im Körper bleibt, innen bleibt, in der Stille bleibt und sich nicht wieder so wegdriften kann in Gedankengebilde. Und also es wird sofort bemerkt, es wird sofort untersucht. Und es ist sozusagen, man könnte sagen, eine ständige Übung, die aber irgendwann so in Fleisch und Blut übergeht, dass man das gar nicht mehr mitkriegt. Also das ist so wie, ja, noch leichter als Zähneputzen. Also es ist so normal, dass man, es ist so wie Atmen. Man vergisst ja auch nicht zu atmen sozusagen, nur wenn man gerade nicht dran denkt. Es geht einfach weiter dann. Mit der Übung.
Okay, also verstehe ich das richtig, dass du dich erst in diesem Einssein mit Gott etabliert hast oder in dem Gewahrsein? Und ich glaube, du hast in dem letzten Interview gesagt, dass danach sich noch eine Art Tür geöffnet hat oder dass noch etwas sichtbar wurde, was man nicht beschreiben kann.
Das, was dann nicht mehr sichtbar wird, ja, was nicht sichtbar werden kann. Und dann habe ich gemerkt, dass das Gott oder das Sein oder reines Gewahrsein, absolutes Gewahrsein, dass es auch wieder nur ein bestimmter Schritt ist oder eine bestimmte Ebene, dass das sozusagen noch nicht das Absolute ist, ja. Dass es auch daraus noch wieder eine Befreiung gibt, dass auch das wieder eine Identifikation sein kann. Das ist immer noch was, was eine gewisse Substanz hat, was irgendwie erkennbar ist, was irgendwie greifbar ist sozusagen. Das ist noch nicht. Es ist zwar, Gewahrsein ist schon frei von dieser Erscheinung, kann Gewahrsein sein, frei von diesem Körper, frei von den Gefühlen. Gewahrsein ist eben nur Gewahrsein, das reines Gewahrsein. Aber es ist eben selber was.
Dann ist das Gewahrsein aus uns schon was Geschaffenes, oder?
Ja, Gewahrsein ist schon was Geschaffenes, richtig.
Und wie ist das dann passiert, dass das also weggefallen ist? Oder ist das überhaupt das richtige Wort?
Es ist eigentlich erst durch Nachdenken passiert. Also es war nicht so eine Art von Erfahrung wie das Aufwachen bei Christian Meyer oder das Aufwachen zum Gewahrsein. Also es ist nicht nochmal wie ein zweites Aufwachen, sondern es war erst wie so ein drüber Nachdenken. Also ich hatte irgendwie Zweifel bekommen. Ich habe irgendwie ja Bücher gelesen noch und so und habe gemerkt, irgendwas stimmt daran noch nicht ganz. Also da ist was an diesem Gewahrsein, so frei, wie einem das dann auch schon vorkommen mag, aber ich hatte Zweifel bekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl bekommen, da ist irgendwie noch mehr, da ist irgendwie noch mehr dahinter sozusagen. Das war es noch nicht ganz. Die Reise geht noch weiter, also das ist irgendwie noch nicht, das kann es noch nicht ganz gewesen sein, jetzt da stehen zu bleiben sozusagen. Und dann habe ich wieder Bücher gelesen, auch Nisargadatta nochmal und so. Und habe eigentlich drüber nachgedacht. Also das ist wirklich wie so ein Gemisch aus Fühlen, Erfahren und Nachdenken, dann so eine innere Kontemplation. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass es ja wieder sowas ist, wo man dann, das ist nicht was Mentales, mir war völlig klar, wenn man jetzt direkt mental wirklich glauben würde, ich bin Gewahrsein. Das sagen ja manche auch so. Und das kann man auch mal einem Schüler, kann man das mal sagen, oder einem Interessierten kann man das mal sagen, so als ersten Schritt, ich bin Gewahrsein, du bist Gewahrsein. Aber letztlich wäre das ja, wenn man das dann immer so weitermachen würde, sozusagen auch wieder eine Identifikation. Also wer ist da Gewahrsein oder wer soll dieses Gewahrsein sein?
Weißt du dann überhaupt noch, wer du bist?
Nein. Das ist der Witz. Ich kann zwar sagen, was jetzt hier ist, was jetzt hier auftaucht, was jetzt hier erscheint oder was für praktische Dinge sozusagen. Vielleicht ist der Abwasch dran oder ich weiß nicht was oder man geht einkaufen. Also ich kann schon mein Leben koordinieren irgendwie, aber da ist sowas nicht wie, das bin ich oder das ist halt das Mysterium. Es ist einfach da, es taucht auf, es fühlt sich auch nicht unnatürlich an oder fremdartig. Also es ist keine Distanz dazu da. Also es ist ein komplettes Im-Leben-Sein, in der Erscheinung drin-Sein natürlich. Also es ist kein Danebenstehen, aber es ist überhaupt kein Bezugspunkt da, den ich mit mir irgendwie, mit dem man sich identifizieren könnte, sozusagen.
Also der Fokus hat sich komplett aufgelöst.
Ja, im praktischen Sinne ist der Fokus natürlich jetzt im Körper. Also der Körper sitzt hier im Stuhl und wird wahrgenommen und also der Fokus ist hier auf dem Geschehen, was du vorhin gefragt hast, was Leben für mich ist. Das ist jetzt so der alltägliche Fokus. Aber der Identitätsfokus sozusagen, also das, was mal die, das Ich war sozusagen oder geglaubt hat zu sein, der ist vollkommen weg.
Ist das mit einmal weggefallen oder?
Nee, so stufenweise, ja. Ja. Wie gesagt, erst bei Christian Meyer mit dem Aufwachen und danach hat sich dann das erstmal im reinen Gewahrsein stabilisiert. Und dann wurde sozusagen von da aus geschaut. Und das wurde dann eben Jahre später noch auch noch als eine gewisse Unfreiheit erkannt, dass das auch noch nicht ganz frei ist sozusagen. Weil es eben immer noch was ist, von dem man was wissen kann. Es ist immer noch was, von dem man was wissen kann.
Ja, von deiner Webseite habe ich den Satz auch genommen, der wahre und ewige Frieden liegt noch jenseits der Quelle vom Bewusstsein. Ja, das ist damit gemeint, von genau, Nisargadatta.
Genau, der ist von Nisargadatta, genau. Ja. Jenseits der Quelle vom Bewusstsein. Jenseits, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Quelle.
Weil ich habe auch öfter schon den Satz gehört, alles ist Bewusstsein.
Richtig.
Das ist für dich nicht so.
Das ist eine ganz stark vereinfachte Art und Weise, es auszudrücken. Da muss man wirklich gucken, was derjenige damit gemeint hat. Von welchem Level aus, von welcher Warte aus derjenige sozusagen gesprochen hat. Ja, viele Leute, auch mal Lehrer, Meister, benutzen Worte leider recht beliebig und führen nicht genauer aus, was sie damit meinen. Also ich kenne den Satz von Osho zum Beispiel und ich bin mir ziemlich sicher, dass Osho selber wusste, dass es damit nicht das Gewahrsein gemeint sein kann, dass alles Bewusstsein ist. Ja, und da muss man wirklich hingucken, ob derjenige das sagt für seine Schüler, damit das ein bisschen einfacher verständlich wird oder damit die mal einen ersten großen Schritt machen können oder ob er das Wort einfach ein bisschen flapsig benutzt oder ob er das wirklich genauso meint, wie er es sagt. Das ist immer schwierig.
Und am Anfang habe ich ja gefragt, was ist für dich das Leben? Das hast du ja beantwortet. Und was ist für dich der Tod?
Ja, der Tod ist dieses Nicht-Begreifbare, dieses nicht diese Haltlosigkeit, diese Nicht-Existenz, das, was eben nicht erscheint.
Das, was wir sind, ist der Tod.
Genau. Also gibt es keinen Tod.
Also gibt es keinen Tod, nur das.
Genau, aber die Form und das Bewusstsein stirbt natürlich trotzdem da hinein und das fühlt sich an wie ein Tod. Aber wenn man dann sozusagen, wenn der Schritt quasi vollständig absolviert wurde, quasi in Anführungsstrichen, dann ist es eigentlich ein Witz, also dann gibt es eigentlich da keinen Tod.
Nee. Und hat sich seither dein Körpergefühl verändert? Ist das noch genauso wie früher, genauso nee, fest?
Ganz
oder
anders, ganz anders, also sehr wechselhaft, vor allem viele Jahre halt stark durchgeschüttelt von verschiedenen Prozessen und Symptomen und Gefühlen und Emotionen und Sachen. Und mit ganz vielen Hin und Her, mit Auflösungen und verschiedenen Prozessen von Auflösungen, auch im Alltag, auch um ja, ganz komische Erscheinungen und Wahrnehmungen, dass plötzlich Sinneswahrnehmungen ganz anders waren oder wie ausgeschaltet. Also zum Beispiel hatte ich mal sowas wie, ich stehe irgendwo draußen, gucke in ein Schaufenster, sehe mich da selber im Spiegelbild, im Körper und habe das Gefühl, da ist gar keine Entfernung, also mir fehlt da so ein Entfernungsgefühl. Ja, oder es kann auch sein, dass die Optik, dass das Optische sich ganz anders alles durchscheinen wird plötzlich, dass man das Gefühl hat, man kann wie überall durchgucken oder sowas. Also da gibt es so auf allen Ebenen, auf den Sinneswahrnehmungen und auf den Gefühlsebenen und körperlichen Ebenen gibt es ganz unterschiedliche Veränderungen, die aber Gott sei Dank auch nur zeitweise sind, sonst wäre das ja auch verwirrend fürs tägliche Leben. Ne?
Und das Zeitempfinden, ist das noch so?
Nee, das hat aber viel mit der Geschichte zu tun, die nicht mehr so im Vordergrund ist. Also das Zeitempfinden, so interpretiere ich das jetzt im Rückblick, entsteht, ist kein eigenständiger Sinn sozusagen, sondern das Zeitgefühl entsteht aus dem ständigen Rekonstruieren der Geschichte, der Vergangenheit und der projizierten Zukunft sozusagen, also der inneren Vorstellung, was werde ich nachher Schönes machen, wenn die Arbeit vorbei ist, was habe ich am Wochenende für einen Urlaub geplant und so weiter. Also all diese Ereignisse, die man sich und diese Beziehungen und was man alles innerlich so durchkaut, passiert ja eigentlich bei den meisten Menschen, würde ich jetzt mal behaupten wollen, als vielleicht eigentlich permanent, mehr oder weniger. Außer wenn sie schlafen oder vielleicht 3 Bier getrunken haben, ich weiß nicht, aber sozusagen eigentlich permanent, und dadurch entsteht dieses Zeitgefühl, und wenn das halt nicht mehr ist, ja, was heißt, dann gibt es keine Zeit, klar, im Kalender steht irgendein Termin oder so, und wenn man daran denkt, dann vielleicht freut man sich drauf, dann gibt es wieder so einen Hauch vielleicht, aber es hat einfach extrem abgenommen, diese Vorstellung, diese innere Vorstellungswelt hat abgenommen, und dadurch ist dieses Zeitgefühl einfach nicht mehr so da.
Ja, bei Christian Meyer gibt es ja, glaube ich, die horizontale Linie, die ist in der Zeit, die ist bei dir jetzt mehr so vertikal wahrscheinlich immer, oder?
Ja, und das Vertikale beschreibt ja diesen, was du gemeint hast, den wie heißt das bei Eckart, Meister Eckart, der Aufstieg in den Abgrund, glaube ich, ist ja die Vertikale, und die gibt es aber im Prinzip auch nicht mehr, weil ich überhaupt kein Raumempfinden, also da ist kein Empfinden von Raum, also das, was man vielleicht bei einem ersten Aufwachen erlebt, ist ja so ein, auch eine starke Öffnung des Raums.
Alles geschieht in mir und so, das stimmt genau. Für dich nicht mehr.
Nee, also das Eigentliche, da geschieht gar nichts und ich weiß auch gar nichts darüber. Also das der absolute Urgrund sozusagen, die nicht ist, für mich die nicht Existenz, die ist außerhalb von jeder Wahrnehmung. Da ist weder Raum noch Zeit, noch kann man darüber irgendwas sagen. Also es hat keine Eigenschaft. Und da passiert nichts und da gibt es auch keine Vertikale. Also und auf einem gewissen Grad der Gewöhnung oder der Verwirklichung oder der sich darin damit zu der Durchdringung sozusagen, ja, des Körpers, des Alltags und so weiter, irgendwann hat man auch nicht mehr, das habe ich nicht mehr das Gefühl gehabt, dass das sozusagen in dieser Existenz, in dieser scheinbaren Existenz, in diesem Leben hier, dass da ein Raum ist oder dass da noch mehr ist oder dass, außer jetzt des Zimmers oder so, was man natürlich erkennen kann, aber das Gefühl von mir selbst als Raum ist so nicht da. Das ist ja raumlos, grenzenlos auf jeden Fall, aber kein grenzenloser Raum.
Also keine Strecke zurückzulegen, nee. Irgendwas.
Nee, genau, nee.
Und was ja auch mal wieder spannend ist, ist das Thema Heilung.
Ja.
Also wie geschieht denn Heilung, würdest du sagen?
Auf jeden Fall nicht unbewusst, wie viele das gerne sich auf. Ist jedenfalls nicht meine Erfahrung. Ein Stück weit geht Heilung auch unbewusst oder intuitiv, sage ich mal. Aber bei mir war der Weg eher, mich ganz genau damit zu beschäftigen. Und Symptome und Schwierigkeiten und Unwohlsein und Stress und was alles bei mir abgelaufen ist und Gedankentätigkeit, alles gut zu beobachten, gut zu untersuchen, auf Ursachen hinzusuchen, Gefühle zu fühlen, natürlich ist ein ganz großer Teil davon. Verdrängte Gefühle, unterdrückte Gefühle, die feststecken, zu fühlen, dass die sich lösen können.
Kann man auch in so Gefühlsschleifen geraten? Also, ja. dass das dann auch nichts bringt, wenn man immer wieder dasselbe Gefühl hat? Dann
kann man. Mhm. Das hat damit zu tun, entweder ist man eine emotionale Fixierung, falls sich jemand im Enneagramm auskennt, die wühlen immer gerne in den Emotionen rum, die ertragen das nicht, wenn es emotionslos zugeht, also wenn die Emotionen sich beruhigen, die können das nicht ertragen. Dann gerät man immer wieder neu in die Emotion, kocht die immer wieder auf.
Da ist es wahrscheinlich doch ganz gut, wenn man einen Lehrer hat oder sich...
Ja, dass man irgendwie eine Art System in die Hand bekommt, zum Beispiel das Enneagramm oder so, wo man dann damit arbeiten kann und gucken kann, was ist man für ein Typ und wie fällt man immer wieder darauf rein. Sonst kommt man da nicht raus, sonst wühlt man immer die nächste Emotion wieder auf. Und dann gibt es die andere Möglichkeit, natürlich traumatische Sachen oder einfach starke Emotionen aus der Vergangenheit, die immer wieder getriggert werden. Und wenn die auch über Jahre sozusagen, das kann ja Jahre dauern, der Prozess, und immer wieder Vertiefung geben, dann gibt es wieder neue Gefühle, neue Emotionen. Und wenn die sich nicht aber über einen längeren Zeitraum auch abbauen, sag ich mal, weniger werden, ein bisschen sanfter werden, dann würde ich sagen, dann sollte man die Ursachen dahinter untersuchen, woher die Gefühle kommen, aus welchem Zusammenhang.
Vielleicht auch eine Traumatherapie machen, oder?
Genau. Ja.
Was hat dir denn am meisten geholfen auf deinem Weg?
Klar, erstmal natürlich die Arbeit bei Christian Meyer, also das ist ganz grundlegend für mich, also überhaupt erstmal zu lernen, wirklich Gefühle komplett an sich ranzulassen, also Wut und Traurigkeit und emotionalen Schmerz und da nicht so drin rumzuwühlen und immer in der Geschichte rumzueiern, da stundenlang, tagelang oder was weiß ich, sondern wirklich das komplette Gefühl zu fühlen. So. Natürlich ist das nicht für jeden das Richtige, weil wenn man gerade so mit Traumatisierung zu tun hat und noch keine Ahnung davon hat, dann sollte man das vielleicht nicht gleich so versuchen. Das kann schwierig werden. Und mit einer Unterstützung oder beim Lehrer ist es natürlich sowieso immer besser erstmal. Aber dann, das ist erstmal eine ganz entscheidende Sache. Und du hast ja gefragt, was dann noch wichtig ist.
Ja.
Ja, das habe ich dann eigentlich eher durch Bücher gelernt, auch wirklich die Zusammenhänge zu verstehen, woher die Gefühle kommen und in welchem Zusammenhang die entstanden sind. Und das zu untersuchen, also so eine Art, ja, manche können das vielleicht in einer tranceartigen Arbeit machen oder bei einem Therapeuten, weiß ich nicht, dass man wirklich zurückgeht und in die Kindheit und in die Säuglingszeit und so weiter. Und das muss man aber nicht so aktiv machen, sondern das passiert bei vielen, auch wenn sie die Gefühle an sich ranlassen, dass dann so automatisch mal so ein Zusammenhang auftaucht, dass sie dann denken, oh, das könnte das und das gewesen sein, ah, das war jetzt wieder die Geburt oder ah, das war, wo ich irgendwie 2 Jahre alt war und dies und das passiert ist. Also das kann auch so von selber kommen, aber es ist auch gut, wenn man es kann oder dann Hilfe bekommen, danach Ausschau zu halten, sag ich mal. Weil dann kann das Unterbewusstsein das abspeichern, sonst ist es immer wie so eine offene Akte. Dann denkt das Unterbewusstsein bei jedem Mal, wenn der Träger wiederkommt, ach, der alte Geruch wieder oder der Gesichtsausdruck, den ich schon kenne oder was weiß ich, und schon ist es wieder angetriggert. Und das Unterbewusstsein rafft dann einfach nicht. Das muss sozusagen immer wie mitgenommen werden, dass die Informationen abgespeichert wird. Ach, das war ja das von damals sozusagen. Ah ja, genau, kann ich mich jetzt beruhigen. Und wenn ich das nicht mache, dann kommen die Gefühle immer wieder und die kann ich so oft fühlen, wie ich will. Aber das alleine, wenn man sich darauf jetzt total fixiert, auf das Fühlen nur alleine, dann kann das auch ungünstig sein. Auch wenn es sich jedes Mal wieder erstmal heilsam anfühlt, aber auf eine längere Sicht sollte man dann, wenn das nicht auch mal irgendwann ein bisschen runterfährt mit den Gefühlen dann und so und sich beruhigt, dann sollte man da mal gucken.
Und glaubst du, dass also neben dem Guten, was so im Satsang passiert, dass das auch für einige Menschen einfach nicht gut sein kann, im Satsang zu sein? Oder dass das irgendwie doch auch Gefahren mit sich bringen kann?
Das kann eine starke Überforderung werden für den einen oder anderen auch, wenn man Pech hat, ja.
Weswegen genau?
Also für eine wirklich langfristige und nachhaltige Integration und Vertiefung und Reifung und was die Erleuchtung auch angeht, funktioniert es so einfach nicht, dass man sagen kann, ich schnapp mir jetzt die Erleuchtung von einem Lehrer oder die schwappt jetzt zu mir rüber und das war's dann sozusagen, sondern da gehört alles eben mit dazu, da gehört alles im Leben mit dazu, die ganze persönliche Struktur, die Traumatisierung, das kommt dann, das wird alles konfrontiert halt und wer darauf nicht vorbereitet ist oder davon nichts wissen will, der bleibt da halt stecken dann. Und manche Lehrer weisen darauf eben auch nicht hin, vielleicht weil sie selber die Problematik nicht so stark hatten oder sie sogar bei ihnen selber ungelöst ist oder unbewusst ist. Ja, gibt's ja auch alles. Und dann bleibt man da halt sitzen und jahrelang und fragt sich, warum es trotz immer wiederkehrender Erleuchtungserfahrung, sag ich mal jetzt, trotzdem irgendwie nicht richtig fruchtet, sich nicht richtig weitergeht.
Und siehst du dich auch als Lehrer, als spirituellen Lehrer?
Ja, in gewisser Weise, aber bis jetzt eher von zu Hause aus sozusagen, also mehr über Videos oder so. Nicht, dass ich in dem Sinne direkt jetzt Schüler hätte.
Aber du könntest dir auch vorstellen, sozusagen live zu geben. Ja. Hast du, glaube ich, auch schon gemacht, ne?
Ja, ich hatte mal ein paar kleine Grüppchen, sporadisch, genau. Das war ganz schön. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwann wiederkommt, ja.
Und hast du eine bestimmte Lehre oder...
Nee, das sind verschiedene Sachen. Also es ist einerseits natürlich stark von Christian Meyer schon auf eine Art geprägt. Aber wie gesagt, ich sehe das mit dem Aufwachen noch ein bisschen mehrschichtiger sozusagen und finde das auch äußerst lohnenswert, das zu kommunizieren und nicht so eindimensional zu halten wie manche andere halt. Also so wie eine Erleuchtung, ein großer Schritt und dann war es das sozusagen. Oder das, ja, das ist mir zu eindimensional, also so war es bei mir nicht und ich sehe auch, dass ganz viele da stehen, auf so einem bestimmten Level stehen und glauben, dass sie wären irgendwo angekommen. Das ist für mich eben noch nicht die ganz wahre Erleuchtung, sozusagen. Und ja.
Also bist du denn angekommen?
Nein,
es ist keiner, der ankommt.
Da kommt keiner irgendwo an. Und jede Art von, nicht nur, dass keiner ankommt, sondern jede Art von Ankommen ist auch schon wieder eben eine Art Podest oder eine Art Unfreiheit. Also alles, was man noch irgendwie beschreiben kann, was man benennen kann, wo man innerlich selber das Gefühl hat, da ist was, woran man sich irgendwie festhalten kann, ist immer noch ein Rest von Ego, weil das eben einen Halt darstellen soll. Nur das Ego braucht einen Halt, das Leben selber braucht keinen Halt und das Absolute braucht auch keinen Halt. Gott braucht auch keinen Halt in Wirklichkeit. Obwohl er sich selber welchen bietet, aber das Ego braucht einen Halt.
Und glaubst du, dass wir die Form brauchen, um das erfahren zu können? Also das ist ja jetzt keine Erfahrung mehr bei dir, aber brauchen wir dafür einen Körper?
Um uns darüber klar zu werden, ja. Einen Rückschluss zu ziehen, brauchen wir den natürlich. Dafür brauchen wir auch ein Bewusstsein, auch ein menschliches Bewusstsein. Also nicht nur so ein absolutes oder reines Gewahrsein reicht da nicht aus, sondern man braucht die Form und man braucht auch dieses Ich-Bewusstsein, weil sonst, das ist ja notwendig scheinbar, um sich über was klar zu werden sozusagen. Also die Erleuchtung ist nicht nur eine Erfahrung oder eine Nicht-Erfahrung, sondern auch ein Klarwerden im menschlichen Bewusstsein darüber. Für meine Begriffe. Weil ohne menschliches Ich-Bewusstsein gibt's ja, braucht man das auch gar nicht.
Also für mich passt da so ein bisschen der Satz aus der Bibel, ich und der Vater sind eins, weil er ist ja doch irgendwie ich. Oder ist das auch, passt das für dich auch gar nicht?
Kannst du es nochmal beschreiben, was du meinst?
Also ich und der Vater sind eins. Das ist dann doch irgendwie ein persönliches Bewusstsein braucht oder dass man das überhaupt merken kann. Ach so, ja.
Ja, genau, braucht man, ja.
Aber nicht mehr in dem, was du, wo du vorhin gesprochen hast, in diesem kompletten Urgrund.
Doch, um das dann zu erkennen, dass es so ist. Sonst würde man ja gar nicht wiederkommen.
Ja.
Aber das persönliche Bewusstsein ist dann trotzdem frei von der Illusion, dass es selber in dem Sinne wirklich substanziell existieren würde, sozusagen.
Und was glaubst du passiert, wenn der Körper stirbt, oder interessiert dich das gar nicht?
Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass dann einfach die Sinne weg sind und das persönliche, scheinbar persönliche Restbewusstsein sozusagen, was sich noch austobt, ist dann einfach weg sozusagen. Also es bleibt einfach nur diese reine, absolute Ungreifbarkeit und Haltlosigkeit sozusagen bleibt übrig einfach nur. Eben ohne Bewusstsein. Was auch nichts macht. Aber es ist eben auch schön mit Bewusstsein. Also es ist ja, das Leben ist trotzdem interessant oder es ist ja auch trotzdem, das ist ja gerade die kostbare Möglichkeit, das zu erkennen während des Lebens und nicht nur zu erkennen, zu erfahren oder eben nicht zu erfahren und sich darüber auch klar zu werden. Das macht es ja so besonders. Ohne dieses Bewusstsein ginge das ja dann nicht.
Und im Alltag achtest du auf bestimmte Sachen, also bestimmte Ernährung, oder ist das, ich habe mal gehört, dass Fleisch zum Beispiel die Schwingung verdichtet oder so.
Ich mache alles, was die Schwingung verdichtet.
Ach so, das passiert gar nicht.
Ich trinke auch Kaffee, ich esse auch gerne Fleisch, ich mache gerne viel harten Sport. Ah. Alles, was die Schwingung verdichtet, weil sonst fliege ich einfach davon.
Ach so.
Ich bin so ein sensibler Typ, ja, und das tut mir gut, wenn ich mich hier in der Materie sozusagen quasi so gut wie möglich einliste und austobe.
Das verankert mir den.
Ja. Für meinen Typ ist es gut.
Also, da muss jeder für sich gucken wahrscheinlich.
Genau,
oder?
Genau. Mhm. Wer jetzt so ein ganz grober Typ ist, sag ich mal, und weiß ich nicht, dem tut es vielleicht gut, mehr mal auszulüften und so.
Und hast du Erfahrung mit Kundalini oder sowas? Oder nennst du das anders? Oder ja, sagt man ja öfters, dass das vielleicht auch wichtig scheint? Oder ist das nur eine Geschichte?
Für mich ist Kundalini dasselbe, was dann passiert, wenn ich ein Gefühl vollständig zulasse. Dass die Energie absolut frei wird und sich im ganzen Körper und darüber hinaus vollkommen freisetzen kann. Aber ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ist es eher im Indischen so, dass Kundalini mehr so eine bestimmte spezielle Energie hat, die sich im Körper von unten nach oben bewegt. Vielleicht verstehen das manche auch so. Aber diese ganzen Prozesse so detailliert zu begreifen und zu benennen, hat mich nicht interessiert, weil es einfach so unglaublich viele Prozesse gibt über viele Jahre hinweg, die so unterschiedlich sein können, dass es für mich keinen Sinn ergeben hat, das jetzt irgendwie Kundalini zu nennen oder so zu nennen, sondern ich finde es wichtig, die Gefühle so grob auseinanderhalten zu können, damit man sie besser fühlen kann, damit sie hochkommen können. Aber wie man das dann benennen möchte, wie sich irgendwas im Körper anfühlt, fand ich jetzt nie so interessant. Das passiert einfach dann, klar. Aber es gehört dazu, auf jeden Fall zum Prozess, natürlich.
Und im Moment haben wir ja so eine schwierige Zeit. Also macht das mit dir was? Oder das ist die erste Frage, ob es was mit dir macht. Und was kannst du empfehlen, um in dieser Zeit stabil sein zu können? Weil es ist ja gerade doch nicht so einfach.
Also es hat vor vielen Monaten ganz schön mich bewegt oder am Anfang der Zeit hat mich das ganz schön beschäftigt, auch die, was ich so in den Nachrichten gesehen habe und mitbekommen habe, auch auf YouTube, hat mich das doch ganz schön auch beschäftigt und mitgenommen, einfach weil es dann auch eigene Thematiken natürlich angetriggert hat, also die Thematik von Übergriff, von autoritärem Übergriff, von ja, alle möglichen, muss ich jetzt nicht so ins Detail gehen vielleicht, aber jetzt in letzter Zeit beschäftigt mich das Thema eigentlich eher weniger. Irgendwie ist es immer so bei mir, wenn meine eigene Thematik dann wieder richtig klar geworden ist und sich abgearbeitet hat, dann beschäftigt mich dann irgendwie sowas nicht mehr so doll. Wenn jetzt natürlich irgendwas mich ganz doll privat beeinträchtigen würde, jetzt direkt, dann würde es mich vielleicht wieder beschäftigen. Aber jetzt im Moment ist es einfach nicht so für mich. Und was ich empfehlen würde. Ja, genau das, einfach zu gucken, was für Thematiken getriggert werden. Also abseits der praktischen Dinge natürlich, da muss jeder selber gucken, sowieso, aber was löst es in mir wirklich für eine Thematik aus und was für Gefühle? Also das wäre mein Ansatz sowieso immer. Was bedrängt mich da, was stresst mich da, was ist es genau, was ist das genau für eine Thematik?
Meinst du, dass das in einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft also grundsätzlich leichter ist, ein Leben auf Erwachen ausgerichtet zu leben, als jetzt in einer Diktatur? Oder kann man auch in einer Diktatur frei werden?
Also ich glaube, prinzipiell gibt es überhaupt gar keine Einschränkung, was die Erleuchtung angeht, egal ob man irgendwie Stephen Hawking im Stuhl sitzen kann oder ob man im Gefängnis ist, das spielt eigentlich keine wirkliche Rolle. Wenn es in einem angelegt ist und die Neigung da ist, dann sehe ich da keine Änderungsgründe im Äußeren. Es gibt ja die Berichte von Leuten, die gerade im Gefängnis besonders die Freiheit und auch die Liebe sogar gefunden haben. Aber ob das auf Dauer natürlich so ein angenehmes Leben ist oder das weiß ich nicht so recht. Also da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden, denn eine grundlegende Freiheit innerlich kann man selbstverständlich, geht natürlich immer irgendwie zu erlangen oder zu finden, aber ich finde es auf jeden Fall ganz persönlich jetzt hier schon angenehm, dass es auch persönliche Freiheiten gibt im persönlichen Handeln und eigentlich alles vorgesetzt wird und alles verboten wird und alles gleich bestraft und sonst was, wenn man sich nicht so benimmt, wie es irgendwer sich denkt oder so, das finde ich schon natürlich auch, das sollte man auch nicht unterschätzen, würde ich sagen.
Und ich habe dir jetzt ja so viele...
Noch kurz. Ja. Also ich bin nicht der Ansicht, dass die absolute Freiheit oder die Freiheit, die beim Aufwachen ins Spiel kommt, quasi die persönliche Freiheit irgendwie vollständig ersetzen könnte oder sollte. Das kann irgendwie nicht, das finde ich nicht erstrebenswert in dem Sinne. Natürlich, wenn man die äußeren Einschränkungen natürlich hat und die persönlichen, dann ist es natürlich trotzdem lohnenswert, die innere Freiheit zu finden. Aber das kann man sich nicht so vorstellen, dass die einen von allen persönlichen und menschlichen Belangen irgendwie befreien würde, dass einem dann alles immer egal ist oder wie es einem geht und auch wie der Körper rumhängt. Solche Phasen mag es geben und das ist auch möglich. Aber das ist für mich nicht eine dauerhafte, erstrebenswerte Lebensweise, dann eine innere Freiheit zu haben, in Anführungsstrichen, oder zu sein, wo dann mir mein Leben oder was hier so passiert in der Welt oder in meinem persönlichen Leben oder mit diesem Körper, dass mir das dann sozusagen egal ist und mir am Arsch vorbeigeht. Also das ist, halte ich nicht für... Ich wüsste nicht, wozu man dann dieses Leben noch leben wollte oder sollte. Oder dann kann man ja auch ganz darauf verzichten, wenn es einem eigentlich egal ist. Und das Spiel geht ja irgendwie weiter, oder? Ja, das finde ich ist eher das Interessante, wie kommt man jetzt mit diesem Spiel weiterhin klar? Und kann auch in diesem Spiel sich anders verhalten oder anders sein in diesem Spiel?
Ich habe schon öfters gehört, wenn man jetzt so erleuchtet ist, wenn man das Wort benutzen möchte, dass das Mitgefühl wächst. Und ist das so? Also auch die Liebe zu anderen Menschen oder überhaupt, dass das Mitgefühl wächst? Ist das so? Ist das damit? Ich glaube, du hattest auch einen extra Absatz bei dir auf der Webseite zum Thema Herzerwachen. Gehört das damit dazu?
Ja, aber das ist ein anderes Mitgefühl als das persönliche. Also es ist ein Mitgefühl, weil einfach mehr Gefühle auftauchen dann natürlich. Und man fühlt auch dann unglaublich viel mit. Manchmal bei anderen Menschen, wo man das Gefühl hat, ich sitze neben jemandem, der und ich fühle quasi wie sein Gefühl ganz intensiv mit, was mir vorher nicht so bekannt war. Und das hatte ich auch ganz lange, dass das so war. Und ein bisschen ist es immer noch so, natürlich. Insofern ist es natürlich mehr Mitgefühl. Letztlich fühlt man sowieso alles, was in der Welt passiert. Und man fühlt eigentlich immer mehr mit der Zeit, ja. Aber ob man das unter Mitgefühl versteht, weiß ich nicht. Ich glaube, manch einer hat einen anderen Begriff, was Mitgefühl wäre. Ich fühle es dann direkt als mein Gefühl und als mein Thema sozusagen und glaube dann nicht, es ist jetzt irgendwie der Schmerz von den armen Kindern in Afrika oder so, sondern wenn ich sowas dann sehe, was mich gerade berührt in den Nachrichten oder wo auch immer, oder ich höre was von jemandem, der mir was erzählt, dann fühle ich das nicht mit einem Abstand. Also mir geht es so, ich fühle das nicht mit einem Abstand. Mitgefühl bedeutet ja, ich habe mit jemandem Mitgefühl sozusagen. Und bei mir ist es so, da gibt es gar keinen Abstand, sondern es ist mein Thema und es ist auch mein Gefühl in dem Moment. Es ist gar nicht, dass ich das von dem anderen fühle sozusagen, sondern dass ich das von ihm höre, seine Geschichte oder was ihm widerfahren ist oder ich lese es in den Nachrichten. Das ist nur so eine Art Weckruf für das eigene Thema und für die eigenen Gefühle, die in mir sind, die dann hochkommen, wenn ich sensibel dafür bin.
Also ist das Außen immer ein Spiegel fürs eigene? Immer? Oder?
Ja, für mich ist es so, ja. Ich erlebe das so. Und da, wo ich das nicht sehen will, da, wo ich das nicht haben will, da geht die Projektion los. Da sage ich dann, der da drüben, der Böse oder weiß ich nicht, oder will ihm dann helfen. Oder dann geht es los mit der Struktur, mit dem Ego sozusagen. Wenn ich das nicht bei mir fühlen will und wenn ich es nicht bei mir als Thema, mein eigenes Thema erkennen will, dann gehe ich ins Handeln, dann muss ich aber sozusagen. Und ich meine jetzt nicht, dass man niemals handeln soll irgendwie, das nicht, dass man es falsch versteht, aber wenn dann diese Struktur losgeht, die rattert dann los typischerweise, die will dann damit was machen, dem anderen ganz schnell helfen, die will dann gleich Spenden sammeln oder was weiß ich jetzt sozusagen. Auch nichts gegen Spenden sammeln, aber nur als Beispiel, ja, das verstehst du, glaube ich, was ich meine, das ist so.
Also erstmal das zu sich nehmen und fühlen.
Da würde ich dann eher sagen, da fühlt dann das Mitgefühl, und zwar das Mitgefühl nicht mit den anderen, sondern mit sich selber, dass einen das nämlich stark berührt, was man da jetzt gelesen hat. Dann kann man das nicht auf sich wirken lassen, sondern muss man es gleich in eine Aktion umsetzen.
Fällt bei dir alles wieder zurück in die Stille, wenn das so gefühlt wurde? Mhm. Oder die ganzen Geschichten?
Gefühle, die auftauchen, führen nicht zu Handlung in dem Sinne. Die drängen mich nicht zu einer Handlung. Wie ein Gefühl, ja.
Aber jetzt zum Beispiel ein Hungergefühl wird wahrscheinlich doch in Handlung umgesetzt.
Muss aber auch
Muss nicht sein. Und was mich interessiert, ob du noch Wünsche oder einen Wunsch im bestimmten ans Leben hast.
Ich bestehe darauf.
Worauf?
Wünsche zu haben. Auch persönliche Wünsche zu haben, ja. Eine persönliche Vorstellung davon zu haben, wie die Welt schöner wäre zum Beispiel. Mhm. Auch wenn ich weiß, dass es Quatsch ist. weil die Welt so ist, wie sie ist und auch genauso richtig ist, wie sie ist. Trotzdem bestehe ich auf diesen persönlichen Luxus, mir von Zeit zu Zeit was vorzustellen. Oder wenn ich gefragt werde. Es ist nicht so, dass ich so meinen Tag verbringe und irgendwelchen Ideen darüber, wie die Welt sein sollte oder könnte. Wenn ich alleine bin oder so, dann passiert es nie. Aber wenn mich einer fragt, dann bestehe ich drauf. Weil ich finde es eine absolute Frechheit, davon auszugehen, dass der Erleuchtete sozusagen keine Wünsche mehr haben dürfte.
Und wie würde für dich eine optimale Welt aussehen?
Ja, das ist zum Beispiel, wäre für mich ein ganz großer Punkt, dass es mal endlich in der Geschichte der Menschheit einen vernünftigen Ausgleich gibt zwischen der Entwicklung, der Weiterentwicklung und des Fortschritts im äußeren Sinne. Also Häuser bauen und Maschinen bauen und wie wir so leben, also in der technischen Seite, in der praktischen Seite sozusagen. Und meinen Ausgleich und eine Harmonie zu finden mit dem inneren Fortschritt, mit dem inneren Wachstum. Dass es da mal eine Balance gibt. Die sehe ich jetzt überhaupt nicht bis jetzt. Und dann ein absolutes Übermaß, also 99,9% ist der Mensch sozusagen mit äußeren Dingen beschäftigt. Natürlich auch seinen Gedanken, klar, und seinen ganzen Vorstellungen, aber eben, was er arbeitet und was er tut den ganzen Tag und wie die Gesellschaft ausgerichtet ist, ist alles nur auf dieses Politik und Geld und Technik und Fortschritt, technischer Fortschritt, alles soll immer technisch gelöst werden. Das hat auch alles irgendwo seinen Sinn, aber bis zu einem gewissen Grad, finde ich, aber mir fehlt da vollkommen der Ausgleich auch genauso mit genau solch einer Emsigkeit auch. Ja, man könnte jetzt sagen, die Seele oder den Körper oder das Innenleben, die Gefühle, die Thematiken zu untersuchen und die Heilung, Heilungsmöglichkeiten für sich zu entdecken und weiterzuentwickeln, das fehlt mir vollkommen. Also da würde ich mir wünschen, dass das mal in eine Balance kommt. Mal so ganz theoretisch ist natürlich jetzt auch nur, ich weiß, dass es Unsinn ist, aber dass das erstmal nicht in den nächsten 100.000 Jahren wahrscheinlich nicht so unbedingt bevorsteht, aber das wäre einfach was ich mir gut vorstellen könnte. Dass das gut wird, dass das schön wird, dass das interessant wäre. Dass man da so ein Pendant, dass man da so einen Ausgleich hat.
Könnte der geschaffen sein, wenn mehr Menschen aufwachen?
Ja.
Oder ist das gar nicht dafür notwendig?
Nee. Nicht unbedingt notwendig erstmal, nee. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, wie viele Leute wirklich vielleicht auch eine Art von Erleuchtungserfahrung machen, die dann erstmal dafür genutzt wird, um sich noch ein bisschen mehr aufzuplustern und unbewusst. Ich weiß gar nicht, wie viele, ob man das so schätzen könnte, wie viele Erleuchtungserfahrungen es gibt und wie viele von den Menschen dann wirklich auf dem authentischen, integrativen Heilungsweg kommen und wie viele dann eher erstmal eine Riesenshow und ein großes Trara drum machen. Also ob das die Erleuchtung oder das eine Aufwachenserfahrung, nenne ich es jetzt mal so, also erstmal so ein Anfang da, ob der wirklich automatisch dazu führt, dass echte Heilung sozusagen einkehrt bei so Menschen, das weiß ich gar nicht.
Also es gehört schon noch mehr dazu.
Ja, genau, das wollte ich damit sagen. Mhm.
Und du hast in letzter Zeit auch Live-Talks gegeben, ne? Oder Live-Satsang.
Ja, Chats. Na gut, der erste, ja genau, aber es soll dann weitergehen, ja.
Ja.
Ja, das war gut.
Und live kann jetzt im Moment wahrscheinlich nichts passieren, aber.
Genau, auf jeden Fall, ja.
Dann kann man sich auch bei dir melden, wenn man irgendwie Hilfe sucht oder.
Also Einzelsitzungen oder so gebe ich bis jetzt noch nicht. Mhm. Vielleicht kommt es irgendwann mal, aber das muss ich dann erst noch, offiziell würde ich das dann erst noch gerne vorher mir was ausdenken, wie ich das mache. Könnte ich mir irgendwann mal vorstellen, aber es ist bis jetzt noch nicht so weit. Ja.
Ja, ich habe ja mal von diesem Bodhisattva-Gelübde gelesen, dass man, also siehst du es auch so, dass wenn man erleuchtet ist, dass da irgendwie noch der Wunsch ist, dass die anderen Menschen das auch erkennen können, oder ist das auch irgendwie ein bisschen, also dass durch dich andere das auch erkennen?
Den Wunsch habe ich nicht, weil das finde ich, das ist mir zu übergriffig. Ich respektiere da die Getrenntheit. Also für mich ist die Getrenntheit, auch wenn es aus meiner Perspektive in gewisser Weise nur eine scheinbare Getrenntheit ist, der Menschen sozusagen, von wem auch immer, von den anderen Menschen, von Gott, von sich selber, was weiß ich, so ist es trotzdem für mich frech zu behaupten, dass es das nicht gäbe sozusagen, sondern jeder Mensch und jedes Lebewesen ist für mich trotzdem auch ein eigenständiges Individuum und muss für sich selber seinen Weg finden und seine eigenen Entscheidungen treffen. Und da kann ich nicht den Wunsch haben für jemand anderen. Das ist für mich absurd. Also es ist geradezu lächerlich. Also das ist sozusagen übergriffig. Also ich kann nicht sagen, was für jemand anderen gut sein könnte oder sollte oder was er anstreben soll. Das steht mir einfach nicht zu. Das ist eine Frechheit. Also da könnte ich fast böse werden, weil das ist so unglaublich recht so zu denken. Das ist für mich aber die Denkweise, wie viele mit den Kindern, mit den kleinen Kindern umgehen, was ich auch nicht gut finde, dass sie glauben zu wissen, was für die Kinder das Beste wäre. Und das ist einfach für mich falsch. Also für mich stimmt es einfach nicht.
Also du respektierst immer den Weg der anderen.
Ja, sozusagen. Ja, genau. Das muss jeder für sich selber wissen. Und der zweite Punkt ist noch, dass ich gemerkt habe, dass keine richtige Kraft reinkommt, kein richtiger Schwung, wenn das jemand vorgibt. Also ich finde es gut, dass es Lehrer gibt, die eine Vorgabe machen. Und die mache ich ja auch in gewisser Weise. Aber die Motivation, sich auf diesen Weg zu begeben und den zu gehen, das muss von demjenigen selber kommen. Also er muss sich selber angezogen fühlen. Er muss selber den Weg, den er da vor sich hat, vielleicht selber verstehen. Er muss selber die Energie aufbringen, das zu verstehen und sich dann dem hinzugeben. Oder auf den Weg zu machen. Das kann ihm niemand abnehmen. Und deswegen, weil das sowieso alles nötig ist, fände ich es auch sehr unpraktikabel, dass ich mir jetzt wünschen würde, sozusagen, andere Leute mögen doch diesen Weg einschlagen, andere Menschen. Das ist gar nicht meine Aufgabe.
Hattest du denn vorher so eine starke Sehnsucht? Oder ist das...
Eine Zeit lang hatte ich mal ein Problem damit vor vielen Jahren, dass ich quasi keine erleuchteten Freunde habe oder dass andere Menschen da mir so unbewusst erscheinen oder dass sie nicht so sich dafür interessieren oder sowas. Falls du das meintest. Da hatte ich dann schon mal den Wunsch, dass da mehr passiert bei den anderen Menschen.
Ja. Ah ja, und es ist nicht passiert und jetzt ist es einfach. Und das ist ja auch das eine Leben,
ja,
oder?
So laufe ich nicht rum, dass ich sage, oh, die ganzen Unerleuchteten. Nee, so ist es ja auch nicht.
Aber wenn jemand dann nachfragt, dann würde es schon Auskunft geben, genau.
Ja.
Gut, dann hast du noch ein Thema, wo du gerne drüber sprechen möchtest oder was dir am Herzen liegt?
Wenn ich jetzt so zurückblicke, wie das so für mich die letzten Jahre war, dann würde ich sagen, direkt nach dem Aufwachen und die Jahre danach und dann diese vielen Vertiefungsschritte und Stufen, da erscheint einem das doch manchmal alles als extrem spannend und großartig und dann auch wieder als sehr schwierig und unaushaltbar, was dann manchmal da für Prozesse kommen. Aber irgendwann mit den Jahren, muss ich sagen, werden die Dinge ein bisschen ruhiger, werden die nach und nach ruhiger. Und es kommt dann alles wieder, nicht wieder, sondern erstmals eigentlich so einfach vor oder so natürlich. Also nicht, dass immer alles im Leben einfach wäre, man regt sich auch mal auf oder hat auch mal ein Problem, aber dass das Leben an sich eigentlich ja sowieso von selber geht und man kann da gar nichts machen. Man kann da eigentlich gar nicht eingreifen oder man muss auch, deswegen muss man auch nicht, weil man kann ja auch nicht. Das würde ich sagen, ist eigentlich so. Das erscheint dann vielleicht erstmal so wie ein Schlag ins Gesicht, so was soll ich denn da noch machen? Aber ich meine jetzt nicht im praktischen Handel, sondern dieses Gefühl, ich muss das Leben so im Griff haben und ich muss es machen und oder ich schaff's auch nicht und so. Ich muss aber eigentlich und so. Und wenn ich jetzt zurückschaue, dann würde ich sagen, ich weiß ja, dass man es nicht einfach so los, diesen Eindruck kann man nicht einfach so loswerden. Aber dann nutzt es sich halt ab. Dann mit der Zeit. Und ja, das Leben ist so jetzt erst überhaupt so einfach. Also ich wollte sagen, das mag einem mit der ganzen Erleuchtung so bombastisch manchmal erscheinen und die Erfahrungen, die gemacht werden, sind auch krass und großartig. Aber letztlich kommt man dann hoffentlich irgendwann auch zurück zu so einer gewissen Einfachheit im Hiersein im Moment. Dass man da nicht so ein riesen Ding da draus macht, den man ständig rumwedeln muss.
Ja.
Ja, sonst würde ich sagen, ist da eben noch eine Menge übrig. Wenn da mal noch einer ist, der so ein riesen Drama, Theater machen muss und das dauernd Leuten auf die Nase binden muss oder so.
Finde ich eigentlich ein schönes Schlusswort, also zur Einfachheit, durch den ganzen Weg zur Einfachheit gekommen wahrscheinlich, ne?
Und ich finde es bei mir selber auch schön zu sehen, dass ich eben auch wieder Dinge einfach genießen kann und auch wirklich Spannung empfinden kann für Dinge, also etwas Spannendes, was mich interessiert oder mit Menschen auch sogar über das Internet oder so, dass was spannend sein kann, dass einen was fasziniert und dann auch was angeht, also dieses Menschsein auch anders als früher, aber doch auch wiederkommt, also so wieder auch was erlebt wird und Spannendes oder sei es ein Hobby oder ein Thema, was interessiert oder Ernährung hat mich viel interessiert und ja, und auch Dinge, die mit Menschen, wo man mit Menschen in Kontakt ist, dass einen das auch wieder belebt und lebendig hält.
Ja. Ist das ein Unterschied, also zu früher, jetzt mit Menschen in Kontakt zu kommen?
Ja, früher war ich viel mehr in meinen Vorstellungen, mit meinen Vorstellungen beschäftigt über die Leute. Sogar auch in dem Moment, wo sie da waren selber, wo sie neben mir waren sozusagen. Und das kennen bestimmt viele Leute. Und jetzt ist es so, dass ich mir nicht mehr so viel diese Überlegungen mache, wie der andere wohl ist oder wie ich ihn gerne hätte oder wie er sein könnte oder mir irgendwas erträume, sondern ich schaue einfach mehr, wie verhält er sich wirklich ganz konkret was sagt er zu mir und wie guckt er mich dabei an, also und ich interpretiere einfach nicht mehr so viel, sondern ich lasse das so auf mich wirken und gucke dann intuitiv, was für eine Handlung oder was für eine Reaktion darauf kommen will. Und es ist nicht mehr so diese ständige Geschichten darüber, ach ja, und mit dem und dem, ach nee, den nicht. Und es ist nicht mehr so viel dieses innere Vorstellungstheater sozusagen mit den Menschen. Und den,
no. Ich glaube, im letzten Interview hast du auch über deine Mutter gesprochen, dass das Verhältnis jetzt ganz anders ist.
Ja,
also
ja.
Also nicht mehr so die Rollen wahrscheinlich.
Genau, diese Rollen.
Mhm.
Ja, also mit diesem Empfinden, dass da sozusagen jemand sitzt, der da lebt und sein Leben macht und sein Ding, der Entscheider ist, der Täter ist, mit dieser Illusion, die er doch sich auflöst und nicht nur bei einem selber, sondern bei allen Menschen. Dadurch schwindet auch dieses Bedürfnis, sich ständig über die anderen so Vorstellungen zu machen.
Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview.
Ja, gerne, hat mich gefreut. Danke dir
fürs
Herkommen und Fragen stellen.